Vor der Vorschau noch eine kleine Rückschau. Wir hatten ja gestern Ostermarkt in Arbon. So hat es ausgesehen, wenn man da zu unserer Eingangstür raufgelaufen ist. Ich finde das noch spannend. Die einen nehmen ihren Teppich mit. Das war auch verständlich. Wir haben bei 1 Grad angefangen und glaube etwa bei 13, 14 Grad aufgehört. Corinna und Dannelis haben den Posthofkaffee super gut bewirtschaftet. Wir haben auch unseren Hauptpreis rausgegeben, den wir gewinnen konnten. Und was mich vor allem gefreut hat, das war ja am Morgen früh, da waren sie noch ganz freundlich und aufgestellt. Zu Abend um 4:30 aber auch noch. Dann habe ich gedacht, irgendetwas machen sie richtig. Und danke vielmals auch euch, die da so tatkräftig mitgeholfen haben. Weil die Idee ist ja nicht nur, dass wir offen haben und irgendwie Leute kommen, sondern das Ziel ist ja auch, dass sie in einen Kontakt kommen mit Leuten aus unserer Gemeinde. Zwei Standbetreiberinnen, die gerade unten waren beim Parkplatz, denen wollte ich sagen, dass man hier oben auch aufs WC im Posthof-Café. Und dann haben sie gesagt, nein, also sie gehen bloß dort hin, wo sie sich jetzt gerade die Gipfeli und den Kaffeejäger holen können. Da heisst sie, glaube ich, Posthof-Kaffee. Und das Tabla, wo sie dabei hatten, hat mir dann bewiesen, genau, dort haben sie es her, weil sie lassen sich nicht abwerben. Das habe ich noch spannend gefunden. Und andere Leute, die gefunden haben, sie gehen dann mal da oben essen, das kennen sie. Also richtig schön, freundlich, einladend, danke vielmals. Wir haben ja einen Stand von Gospel Magic unten. Das ist unser allerneuestes Produkt. Wir haben auch Rebentrunk. Und die Idee ist, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Wir haben gesehen, die meisten Leute, die an den Ostermarkt kommen, flanieren, würde ich mal sagen, die sind 60 plus. Ganz wenig Familien mit Kind. Und da ist natürlich auch für Leute, die jetzt gerne mal Wein degustieren, verkauft haben wir nicht. Also wir haben jetzt nicht da ein Glas Wein verkauft oder so. Die kommen dann natürlich jetzt eher mit dem Martin ins Gespräch. Ist ja lustig, man kann ein bisschen darüber fachsimpeln. Und das hat wirklich auch den ganzen Tag durch mehr oder weniger funktioniert. Und auch da, je öfter dass man rum ist, gerade in der Stadt, umso mehr kommen die Leute auf einem zu. Manchmal einfach bloß, weil sie einen kennen. Dann ist man schon fast per Du und man überlegt sich, woher kennen wir einander? Das war ganz spannend. Die Hälfte von dem Stand da haben wir geschenkt bekommen, buchstäblich. Weil dann eben zu dem mit der Bündnerfahne hat nicht zwei Tische können belegen allein. Das ist nicht gegangen. Und so hat er uns einen halben Stand geschenkt und wir sind froh gewesen. Das müsst ihr auch ein bisschen können vertun. Und da sehen wir mein Teil, mein Tisch. Wir haben ein Glücksrad gehabt. Und bei dem Glücksrad hat man dürfen sein Osterglück versuchen. Und der erste Preis war dann so ein Butterhäsli. Das war lustig, wer dann da so eins gewonnen hat. Aber etwas, was für mich ganz eindrücklich war, ist, ihr wisst ja, dass wir da nebenzu ein Yoga-Studio haben. Und die Familie, die das Yoga-Studio betreibt, die wohnt da im Posthof. Und wir beten schon ganz lange dafür, dass sie dürfen merken, dass das keine gute Geschichte ist. Und dass sie dürfen Jesus kennenlernen, das Studio aufgehen, etwas Schönes anders machen für Jesus. Und dann ist die Familie dorthin spazieren gekommen. Die Tochter kommt das Glücksrad und ich habe gedacht, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Weil wir haben ja vor allem auch dafür gebetet, dass die richtigen Leute mit uns in Kontakt kommen und die richtigen Leute das Richtige gewinnen. Also die, die unbedingt einmal das Posthof-Kaffee sollten von ihnen sehen, haben dann eher einen Kaffeegutschein gewonnen. Und eben dann ist da die junge Frau, Tini ist sie noch nicht, das Mädchen, kommt an das Glücksrad und trüllt. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Weil neben Butter, Häsli und all so schönen Sachen, haben wir auch zwei verschiedene Büchli gehabt. Eins für Kinder, mit der Ostergeschichte drin, also Evangelium, so wie wir es verkündigen tun. Und für die Erwachsenen hat es Büchli gegeben, Ostern ist mehr. Und sie trüllt da und sie haltet auf dem Büchli. Und ich habe gewusst, Gott ist mit im Spiel. Vielleicht das erste Mal, wo jetzt das Mädchen die Ostergeschichte gehört, weil ich glaube nicht, dass sie auf das Wert legen in der Familie. Und ich habe mich so gefreut. Und es ist wirklich mein Gebet. Wir haben 20 Büchli, haben die Leute sicher gespielt, von den Kindern und etwa 15 für die Erwachsenen. Und da jetzt darüber zu beten, dass die Saat, die wir hier gestreut haben, dass das aufgehen darf, das ist ein ganz grosses Gebetsanliegen. Das Schöne ist, dass natürlich die Leute nicht sich darüber beklagen können, man hätte ihnen das aufgedrängt, sie haben es ja selber gewonnen. Und dann nehmen sie es meistens auch gern mit. Also, das ist auch der Grund, warum dass wir diese ganzen Aktionen machen. Wir haben gestern einen sensationellen Umsatz gemacht, einen Franken mehr, wie der Tisch kostet. Aber alle Sachen, die wir dazu gebraucht haben, die sind nicht bezahlt. Also es geht nicht darum, mit diesen Ständen draussen viel Geld zu verdienen. Das heisst, es funktioniert einfach auch nicht so. Das ist eine Tatsache. Aber das Ziel war wirklich, mit Leuten in Kontakt zu kommen und auch in ein Gespräch. Und das ist spannend. Eben gewisse Leute die kommen einmal schon für uns zu, weil sie uns einfach kennen. Gute Sache. Ich habe mich dann gefragt, was würden die Leute sagen von Arbon, wenn sie eines Tages vor Gott stehen? Wir haben ja auch das unangenehme Thema Gericht Gottes schon gehabt. Was würden sie sagen, wenn sie vor Gott stehen? Vielleicht würden sie auch sagen, wenn ich das gewusst hätte. Wenn ich die Osterbotschaft gekannt hätte. Wenn ich gewusst hätte, wer Jesus wirklich ist. Dann wäre vielleicht ihr Leben in eine ganz andere Richtung verlaufen. Und ich glaube, darum haben wir auch wie einen Auftrag und auch eine Verpflichtung, wirklich das Evangelium weiterzugeben. Auf irgendeine Art und Weise. Das muss nicht so sein mit einem Stand. Das muss nicht so sein wie ein Posthofkaffee. Das kann eine ganz andere Art sein. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns wirklich fragen, wie kommen meine Nachbarn, die Leute, die ich mit ihnen in Kontakt bin, wie kommen die irgendwie auf die Botschaft? Warum vielleicht nicht Osterhäschen verschenken mit dem Büchlein «Ostern ist mehr»? Wäre ganz etwas Niederschwelliges und meistens, wenn man jemandem etwas schenkt, dann sind die Herzen auch schon offen. Die haben auch gedacht, wenn ich das gewusst hätte, für die, die das nachher bloß hören, man sieht da Leute, die haben an einem wunderschönen Ort zeltet und freuen sich, was für ein Morgen! Merken aber nicht, dass oben dran gerade ein Güllewagen steht, wo gerade seine Gülle dort in sein Loch oben runterlässt. Wenn sie es gewusst hätten, hätten sie sicher nicht dort zeltet. Oder sie hätten das nicht ernst genommen, dass man es ihnen gesagt hätte, und dann hätten sie irgendwie Konsequenzen gehabt. Und da geht jetzt eigentlich gerade auch in das hinein, wo wir dran sind, im Judasbrief. Der Judas hat ganz viel geschrieben über die anderen. Wenn ihr wissen wollt, wer die gewesen sind, müsst ihr die Predigten nachlesen. Oder nachlesen. Aber jetzt wechselt der Blickrichtung. Jetzt sagt er, ihr aber, Geliebte. Jetzt spricht er die Leute an in der Gemeinde. Und spannend, ihr Geliebten, geliebt von Gott, aber auch geliebt vom Judas. Also er legt ihnen etwas ans Herz, nicht weil er sie nicht mag, sondern weil sie ihm echt am Herz liegen. Und er sagt, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Der Franz hat sich gewünscht heute Morgen, dass es eine positive Botschaft ist, nicht wie die, die er im Geschäft hat weitergeben musste. Leider ist es nicht positiv. Aber ich habe gedacht, deine Mitarbeiter die sind dafür jetzt auch gut vorbereitet für das, was kommt. Dass man nämlich vielleicht mit Kunden jetzt anders muss reden, wie wenn die Geschichten da wären. Gut vorbereitet sein bedeutet, ich kann Sachen richtig einordnen. Es gibt vielleicht keine Überraschung oder nicht mehr eine so grosse Überraschung. Man wird nicht überrumpelt und man kann in einer angemessenen Art und Weise darauf reagieren. Und merkt ihr, das ist auch Verantwortung. Wenn ich etwas im Voraus weiss, dann trage ich auch Verantwortung. Wenn wir das nicht machen, haben wir vielleicht schlechte Karten in der Hand, wenn wir sagen, in der Bibel wäre es eigentlich gestanden, aber es hat mich nicht wirklich interessiert. Die Frage ist jetzt, was haben die Apostel, die Gesandten von Jesus Christus, vorausgesagt? Was war ihre Botschaft gewesen? Und da nehme ich euch jetzt einfach durch ein paar Sachen durch, die mit dem Judasbrief einen Zusammenhang haben, wo der Paulus, der Petrus und der Johannes gesagt haben. Apostel von Jesus. Paulus sagt, ich weiss, dass nach meinem Abschied, er hat die Leute dort nachher nie mehr gesehen, ich weiss, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch reinkommen werden, wo die Herden nicht werden verschonen. Ihr seht, das ist da noch in der Zukunft geschrieben. Aber der Paulus hat gesagt, Achtung, das wird passieren. Aus eurer eigenen Mitte, wie beim Judas, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Sachen reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also nicht mehr Jesus nachfolgen, sondern man soll ihnen nachfolgen. Das Bild ist aus dem Märchen vom Rattenfänger von Hameln. Der Rattenfänger von Hameln, das ist ja eine herzige kleine Geschichte, der hat ja Hameln befreit von der Müs- und Rattenplage und dann haben sie nicht richtig gezahlt. Und dann ist er später verkleidet wiedergekommen, hat seine Flöte gespielt und hat alle Kinder und junge Frauen abgezogen aus dieser Stadt. Es war eine Art Rache. Und ich glaube, der dahinter steckt, der eben auch die Jünger von Jesus abziehen will, das ist wirklich der Feind von Gott, das ist der Böse, das ist der Teufel. Und der hat ein Interesse daran. Spannend ist, dass er das nicht nur macht durch Schwierigkeiten von außen, sondern auch durch Leute, die sich einschleichen in die Gemeinde, sagt Judas. Für den Paulus da noch Zukunftsmusik, er hat die Leute gewarnt. Beim Judas ist es schon passiert und ich glaube, wenn man in die heutige christliche Landschaft hineinschaut, vielleicht zum Teil auch Freikirchen, aber je grösser das Kirchen wird, auch Volkskirchen, umso mehr hast du diese Leute auch mit dort drin. Leute, die in einer Kirche nicht mehr Menschen an Jesus binden, sondern an ihre eigene Meinung. Was sollen sie machen? Eben die Vorschau. Und jetzt kommt immer auch eine Anwendung. Sie sollen aufmerksam sein, sie sollen wachen, aufpassen auf sich selber, auf die, die ihnen anvertraut sind. Und denken daran, sagt Paulus, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. 3 Jahre lang war der Paulus hier in Ephesus und er hat ihnen das Evangelium, das ganze Wort Gottes, ans Herz gelegt. Jedem Einzelnen dort. Und das heißt, bleibt bei dem. Da haben wir auch Parallelen zum Judas, oder? Sie sollen für den einmal überlieferten Glauben kämpfen. Sie sollen dort dranbleiben. Unbedingt. Am Timotheus schreibt der Paulus später: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in der späteren, man könnte auch übersetzen, in der künftigen Zeit, Menge Leute vom Glauben abfallen werden. Das ist eigentlich ganz etwas Schlimmes. Abfallen heisst, sich vom Glauben wieder distanzieren. Das sind Leute, die gehen wieder von dieser Botschaft, die sie gehört haben, wieder weg. Und was machen sie? Da auch noch Zukunftsmusik. Indem sie auf betrügerische, verführerische oder man könnte auch sagen heuchlerische Geister und Lehren von Dämonen achtet. Also da geht es darum, wirklich etwas kommt ganz fies daher, falsch verpackt, aber gleich noch so, dass man wirklich auch darauf hineinkommen kann. Und ich habe Ihnen mal noch die Definition angelesen, wahrscheinlich ein Dämon. Dämonen sind erschaffene übernatürliche Wesen, wo gegenüber Gott und gegenüber allen, die mit Gott verbündet sind, rebellisch und feindlich eingestellt sind. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das sein, dass Menschen, die einmal angefangen haben, sich für Jesus, für das Evangelium interessieren, dass sie plötzlich solche Sachen anlaufen. Das ist ja wirklich völlig das Gegenteil. Und ihr merkt auch, wenn jemand dann plötzlich auf die dämonische Lehre achtet, die findlich sind gegenüber Gott und den Glaubenden. Da kann es kein friedliches Miteinander mehr geben. Wie hätte das passieren können? Durch die Heuchelei von Lügenrednern. Heuchelei ist dann, wenn jemand unehrlich handelt. Wenn er vorgibt, etwas zu haben oder zu glauben, was sie in Wirklichkeit gar nicht haben. Die lügen vorsätzlich. Das ist jetzt nicht einfach jemand, der sich jetzt einmal geirrt hat in seiner Meinung, sondern die lügen vorsätzlich. Der Paulus zeigt uns das auch mit dem zweiten Teil vom Satz. Sie sind in ihrem eigenen Gewissen brandmarkt. Also sie wissen es, das sind nicht einfach die Leute, die sich täuschen. Spannend ist, dass Redner zum Teil gewaltig auftreten können. Und bloß weil jemand einen grossen Erfolg hat, das haben wir beim Judas auch schon gesehen, bedeutet das noch nicht, dass er recht hat. Mögt ihr euch noch erinnern an Korach und seine Leute? das sind Hunderte, Tausende von Leuten gewesen, die dort mitgemacht haben und die darauf hineingehauen sind. Und dort hat ja den Gott auch gestraft. Und was machen die Leute? Sie verbieten zum Heiraten. Ich habe mich dann schon gefragt. Zum Beispiel das Zölibat. Ist das wirklich eine Lehre, die man in der Bibel findet? Ich sehe ein Vorbild, zum Beispiel Paulus, der sagt, es wäre mir lieber, ihr wäret so wie ich, nämlich nicht verheiratet, dann könnt ihr alle eure Zeit und Energie investieren ins Reich Gottes. Aber zu verbieten, zu heiraten, das findest du nie in der Bibel. Oder sie gebietet, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat. Das darf man nicht essen, das darf man nicht anlangen und so weiter. Also das sind dortmal so Aspekte gewesen, weil der Paulus sagt, das Essen ist zur Annahme mit Danksagung geschaffen für die, welche glauben und die Wahrheit, und jetzt könnte man übersetzen, erkennen, die Wahrheit aber auch anerkennen. Gell? Wenn ich bloß weiss, etwas ist wahr, aber ich nehme es nicht für mich persönlich, dann nützt es eigentlich auch nichts. Oder eben dann auch ganz genau die Wahrheit kennen. Entscheidend ist, dass wir die Wahrheit kennen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, 6. Gottes Wort ist die Wahrheit, sagt Jesus im Johannes 17, 17. Und der Geist der Wahrheit ist der Heilige Geist. Und ihr merkt, wenn wir uns von dem anfangen zu entfernen, dann fallen wir wirklich vom Glauben ab. Dann haben wir es mit Täuschung, mit Lügen, mit Verführung, mit dem etwas zu tun. Darum wieder, was sagt der Paulus, was eine Gegenmaßnahme ist. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, es geht da im Zusammenhang ums Wort Gottes, eben das, was Gott gesagt hat, dann wirst du ein guter Diener von Jesus Christus sein. Also auf dem Wort Gottes zu stehen, das Wort Gottes zu kennen und auch das Wort Gottes zu verkündigen. Du nährst dich selber durch das Wort vom Glauben und von der guten Lehre. Ist wie Essen, geistlich Essen, wie wir das Wort Gottes aufnehmen. Der gute Lehre, der du gefolgt bist, das war die Lehre der Apostel. Die unheiligen und die altweiberhaften Fabeln aber weis ab. Es geht da so um Mythen, um Geschichten. Übe dich aber zur Gottseligkeit. Das ist auch eines von diesen Wörtern, die wir immer wieder gehört haben im Judasbrief. Das sind die Eusebeia und das sind eben die anderen wie die Asebeia. Die Gottlosen, die nicht so leben, wie es Gott gefällt. Der Timotheus, er soll sich darin üben, in einer richtigen Frömmigkeit, wie es vor Gott stimmt. Also wie Leute Gymnastik machen, sagt er dann im Zusammenhang, so soll er sich üben in der richtigen Verehrung, in der richtigen Gottesfurcht, im richtigen Tun. Nochmal so eine schöne Ankündigung. Im 2. Timotheus, später schreibt er nochmal, dies aber wisse. Und das sind jetzt so Sachen, gell, wenn ich euch gefragt hätte, was ist in der Bibel alles verheißen worden? Dann kommen wir mit ganzen Haufen Verheißungen, wo wir sagen, die nehmen wir für uns in Anspruch. Und das ist auch richtig so. Aber das sind leider auch Verheißungen, auch Voraussagen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere, man könnte auch sagen harte, man könnte auch sagen böse Zeiten eintreten werden. Eben, nicht nur, dass da Zeug nicht produziert wird, sondern das wird kommen. Und jetzt könnt ihr für euch vielleicht mal innerlich abhaken, ob ihr sagt, mal, das glaube ich, das gilt heute auch schon, oder ist vielleicht auch eine Zukunftsmusik. Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, gell, das ist nicht der Ballon, sondern aufblasene Menschen, mehr das vergnügend liebend als Gott. Was denkt ihr da? Der Paulus da recht gehabt? Gell? Und die letzte Zeit, da ist in der Bibel immer irgendwo auch so ein Gottbegriff für bevor Jesus wiederkommt. Und so wird sie, sagt Paulus. Und wir können bei vielen Sachen sagen, und so ist es genau heute. Gell? Mich überraschen gewisse Sachen immer noch. Wie die Geschichte, die passiert ist in Basel, wo die Rentnerin, 75, bringt einfach das Kind um, das heimläuft. Undenkbar so etwas. Grausam brutal. Aber in der letzten Zeit wird es so sein. Müsste es eigentlich nicht überraschen. Und dann kommt noch etwas, was ich ganz spannend gefunden habe. Der Paulus sagt, die haben eine Form von Gottseligkeit oder Gottesfurcht, also eine Form von dieser Eusebeia, von dem auf die richtige Art und Weise Gottes Lieben zu verehren, im Dienen, im Gehorsam zu sein und so weiter. Die haben eine Form. Man könnte auch sagen, die haben den A-Ski oder den Ski. Aber man hat das auch gebraucht, das Wort für Form. Eben, irgendetwas, wo du nachher etwas drin hineingedruckt hast. Mir ist halt eine Gutzli-Form in den Sinn gekommen. Oder? Das sind Leute, die sehen aus wie so eine Gutzli-Form. So eine Engeli mit einem Herzli. Aber das Problem ist, es ist bloß die Form da. Wirklich der Inhalt, der fehlt. Das ist auch der Grund, warum dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Wie kann ein Mensch anders sein, wenn er innerlich Kraft nicht hat, zum gut zu sein? Deren Kraft aber verleugnen, das sind tatsächlich Leute gewesen, die das von sich aus auch nicht haben können machen. Was es braucht für Gottesfurcht, Gottseligkeit, Gott richtig zu dienen, das ist der Heilige Geist. Ohne das funktioniert es nicht. Es funktioniert bei dir nicht, es hat bei denen nicht funktioniert und bei mir funktioniert das auch nicht. Da merkst du spätestens dann, wenn du irgendwo etwas wirklich ändern willst. Merkst du, hei, hei, hei. Irgendetwas fehlt mir. Und dort ist es ganz wichtig, dass man am richtigen Ort andockt, dass man andockt beim Heiligen Geist und mit ihm zusammen schafft. Das heisst nicht, dass ich einfach sagen kann, Heiliger Geist, jetzt überlasse ich es dir. Ich muss schon mitmachen, aber der Punkt ist, als Christen haben wir da wirklich eine Möglichkeit, die sonst Menschen nicht haben, die nicht von neuem geboren worden sind, dass wir wirklich auch Sachen können überwinden. Und vielleicht müssen wir da auch ganz neu wieder uns sagen, hey, und ich will mein Leben meistern mit dem Heiligen Geist. Jeden Tag unbedingt. Du gehst auch Benzin holen, wenn dein Auto nicht mehr fährt, wenn es dort leer ist. So gerne für den Rasenmäher geht man ein Kändchen holen und füllt wieder auf. Beim Töffli auch. Aber wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben, damit da wirklich auch die Kraft drin ist. Und spannend ist, ich glaube, das ganze gefährliche Spezies da, die so tun, als ob. Und da sagt der Paulus so gern, Timotheus, von diesen Leuten wende du dich weg. Also Leute, die fromm tun, die so tun, wie wenn sie Gott anbeten und für ihn leben, aber das bloß Ski und nicht Inhalt hat, von denen sollen wir uns abwenden. Gell, sonst hat der Paulus auch einmal viel Geduld mit den Leuten. Aber das ist eine heikle und ganz gefährliche Spezies. Er sagt dann, das sind die, die sich in Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind. Von mancherlei Begierden getrieben. Das ist auch immer wieder gekommen im Judas, das mögt ihr euch erinnern. Eben das, wo sie ausmacht, da wollen sie auch ausleben. Ups. Sie machen da noch etwas anderes. Sie lernen immer, aber niemals kommen sie zu der Erkenntnis der Wahrheit. Also das sind vielleicht die ganz Fleissigen. Die machen jede Bibelstunde mit. Die machen jeden Online-Kurs mit. Die machen alles geistliche Zeug mit. Die wollen lernen, lernen, lernen. Aber sie kommen niemals zu der Erkenntnis der Wahrheit. Schaut, warum? Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Das ist der Punkt. Sie nehmen die Wahrheit nicht an, sondern sie lehnen sie ab. Eigentlich wie der Lotus-Effekt, vielleicht kennt ihr den. Den kennt man von den Pflanzen, dass eben eine Pflanze nicht nass wird, sondern das Wasser abperlt. Und die haben so einen Lotus-Effekt in Bezug auf die Wahrheit. Sie hören sie zwar immer wieder, aber das perlt da ihnen ab, das macht sie nie nass, das verändert nichts in ihnen. Aber der Grund ist nicht der, dass sie nicht mit der Wahrheit konfrontiert worden sind, sondern dass sie der Wahrheit widerstehen. Dass ihr Herz und ihr Leben nicht öffnet, dass sie nicht umkehren. Dass sie sich nicht nochmal überlegen und anders machen. Menschen verdorben in der Gesinnung. Und aus der Gesinnung heraus kommt ja das ganze Verhalten. Im Blick auf den Glauben unbewährt. Schlechter Baum bringt schlechte Früchte eigentlich, oder? Wenn es von innen her nicht stimmt, in unserem Denken, in unserer Gesinnung nicht stimmt, kann es nach außen nicht besser rauskommen. Sie werden aber nicht mehr weiter vorwärts kommen. Ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei diesen beiden, am Jannes und am Jambres, wie es auch dort der Fall war. Also irgendwann merkt man denn das auch, dass das nicht Gelehrsamkeit ist, sondern Widerstand gegen die Wahrheit. Und auch da wieder, was soll der Timotheus machen? Der Luther hat es ein bisschen besser übersetzt, wie jetzt hier die Elberfelder Übersetzung. Der Luther übersetzt, du aber bist mir gefolgt. In der Lehre, im Lebenswandel und so weiter. Weil da war das Entscheidende. Der Timotheus hat sich in Paulus ein Vorbild genommen. Der Paulus sagt, und ich, mein Vorbild ist Jesus. Und dann darf ich mir auch einen Apostel als Vorbild nehmen. Du bist aber meiner Lehre gefolgt, nämlich die Art und Weise, wie man lebt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, könnte man auch übersetzen, meiner Entschlossenheit. Und der Paulus, er hat eine Entschlossenheit gehabt, nämlich Jesus zu kennen und ihm bekannt zu machen. Das war seine Entschlossenheit. Mein Glaube, meine Langmut, und Langmut meint da eigentlich zu ausharren, eine unerschütterliche Ausdauer, eine innere Kraft und Fähigkeit, Härte und Stress können zu widerstehen. Bei Paulus kannst du das lernen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir lernen, wie auch stressresistent zu werden. Weil so viel kommt auch an uns an. Und ich meine jetzt nicht weltlichen Stress, sondern eben auch Stress, der mit dem Glauben etwas zu tun hat. Du bist meiner Liebe nachgefolgt, meinem Ausharren. Es braucht Ausdauer, meine Verfolgungen. Und er ist wirklich gejagt worden um seines Glaubens willen. Man hat ihm Schmerz zugefügt, man hat ihn wollen umbringen. Und der Paulus sagt, du kennst das auch, du hast das mit mir durchgemacht und auch meinem Leiden. Und Leiden heisst, grosses Leid und Not zu haben. Wer nehmen wir uns als Vorbild für den Glauben? Paulus, mit dem Paulus sind wir gut bedient und mit Jesus auch. Und jetzt kommen wir noch zum Johannes, dann haben wir unsere drei grossen Apostel. Die Johannes sagt, Kinder, er sagt nicht Geliebte, sondern Kind, meine Liebe, es ist die letzte Stunde. Merkt ihr? Die anderen haben es wie vorausgesagt und der Johannes, er schreibt etwa, vielleicht 20, 25 Jahre später, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Gell? Antichrist bedeutet zwei Sachen. Anti heisst gegen. Also solche, die gegen Christus sind. Anti bedeutet im Griechischen aber auch anstelle von. Man muss nicht nur dagegen sein, sondern statt Jesus etwas anderes, statt Bibel ein anderes Buch und so weiter. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und dann sagt er von diesen Leuten, von uns sind sie ausgegangen, aber sie sind nicht von uns gewesen. Merkt ihr wieder wie beim Judas, zumindest in der Kirche drin, aber sie haben wie nicht wirklich dazu gehört. Und ich habe extra das Bild genommen, es ist zwar ein bisschen eng in dem Stall rein, aber ich habe es genommen, weil es Christus symbolisiert. Und zu Jesus sollten wir gehören, ganz egal wie eng das ist. Eben bei uns könnten noch mehr Leute kommen, bis es so eng ist. Und der Johannes sagt, denn wenn sie von uns gewesen wären, also wenn sie wirklich zu Christus gehört hätten, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Gell? Das heisst eigentlich nicht, dass man nicht wechseln von einer Kirche in eine andere. Das ist nicht gemeint. Zu der Zeit von Johannes, dort hat es halt bloß eine Kirche gegeben. Und dann bist du entweder in die Kirche von Arbon, entweder hast du dort dazugehört oder du bist nicht dort hingegangen. Also da sagt nicht, man darf nicht in eine andere Kirche gehen. Aber der Punkt ist, weggehen von Christus, weggehen aus der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Weggehen vom guten Hirt, der halt nun einmal bloß eine einzige Herde hat. Wenn man mit Jesus vom Himmel oben runterschaut auf Abend, und da gibt es für ihn ein einziges Volk Gottes. Die einen die gehen in die eine Kirche und die anderen gehen in eine andere, aber sie gehören dazu. Aber die sind raus. Aber sie blieben nicht, damit offenbar würde, dass sie alle nicht von uns sind. Also es gibt da Leute, die gehen wieder weg vom Glauben, weil sie gar nie richtig angetaugt haben. Und die gehen mit der Zeit wieder. Ich habe dann gemerkt, ich will jetzt das nicht mit irgendwelchen Erfahrungen da in Arbon verbinden, aber ich weiss von anderen Gemeinden, wo ich auch dabei war, dort sind da Leute weggegangen, die sind nachher auch weggegangen von Jesus. Aber ob die je einmal wirklich richtig dazu gehört haben, der Johannes sagt, es können Leute für eine Weile dabei sein. Und es ist ganz spannend, Jesus erzählt ja das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Und dort wachsen die Guten und Bösen auf dieser Welt nebeneinander. Die einen gehören dazu, die anderen gehören nicht dazu. Und die einen, die verabschieden sich dann auch wieder. Und der Johannes sagt, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Also auch er erinnert wieder daran, an das, was schon gesagt worden ist, auch durch Jesus selber. Und das ist wichtig, dass uns das in Erinnerung bleibt. Darum, die Bibel einmal gelesen hat, lange nicht. Wir müssen im Wort Gottes bleiben. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Gell? Ihr könnt vielleicht in mein Leben fragen, wo suche ich nach anderen Lösungen wie die Lösung von Jesus für meine Probleme? Weil dann habe ich einen anderen Retter, dann habe ich einen anderen Christus. Oder bleibe ich wirklich bei Jesus dran? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Eben an dem merken wir es dann noch schnell. Aber gell, die Leute sind auch mitten unter der Gemeinde im Judasbrief. Der hat vielleicht ganz fromm getönt, aber ist einfach so leicht daneben gewesen. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Nein, du kannst nicht das Kind Gottes sein, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast. Nein, es geht nicht. Johannes sagt es. Und da sollte man auch keinen Kompromiss machen. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. So eindeutig, oder? Und wenn wir das nehmen so als Grundlage, dann sind wir auf dem richtigen Punkt. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Gell, von Anfang an, Verkündigung vom Evangelium, die Evangelien, das Neue Testament, da soll in uns bleiben. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Wenn du dort rausgehst, gehst du auch aus dieser Gemeinschaft raus. Gehen wir noch zurück zum Judas. Eben er sagt, erinnert euch an all diese Sachen, jetzt haben wir uns erinnert. Und der Judas setzt noch eins drauf. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Da haben wir schon bis zum Abwinken angeschaut, was das ist. Aber ich finde es auch spannend, wenn man dann so ein bisschen Facebook anschaut. Tu nur das, was dein Herz dir sagt. Alles andere soll dich nicht stören. Ist dann nicht gleich wie noch seine eigene Fantasien, Gelüste, Begierden, Emotionen zu handeln. Das ist genau das Gleiche. Ausser Jesus regiert dein Herz. Dann kannst du auch das machen, was Jesus in deinem Herz dir sagt. Aber sonst ist das ganz eine heikle Geschichte. Aber heute total, also da gibt es einen Haufen Likes, wenn so etwas postest auf deiner Seite. Der Petrus, er hat das gesagt. Darum hat sie Judas zitiert. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Auch nochmal eins aus Facebook, da heißt es, geh deinen Weg und glaub an dich, egal was andere sagen. Und merkt ihr, das sind eigene Wege. Das Ziel ist, Jesus nachzufolgen. Das Ziel ist, ein Sklave von Jesus Christus zu sein. Jemand, der gern gehorsam ist und tut, was Jesus sagt. Und nicht den eigenen Weg gehen. Die eigene Geschichte für sich auszumachen, sondern bei Jesus zu bleiben und an ihm zu bleiben. Ich weiss nicht mehr, welches von diesen Fotos ich auch von Webseiten oben runtergeholt habe, Facebook-Seiten oben runtergeholt habe, wo auch Christen waren. Und da müssen wir aufpassen, auch wenn wir einander als Tipps mitgeben. Hey, mach das, was sich für dich gut anfühlt. Das, was dein Bauchgefühl dir sagt. Geh nicht immer vom Verstand aus. Mach, was du wirklich willst. Das, was dir Freude macht und so weiter. Jein. Wenn Jesus die ganze Geschichte nicht regiert, dann bist du eigentlich in deinen eigenen Begierden drin. Gut, was ist noch mit diesen Spöttern? Die spötteln über etwas. Sie sagen, wo ist denn die Verheißung der Ankunft von Jesus? Seit unsere Vorfahren gestorben sind, ist ja alles immer noch gleich. Wie vom Anfang an von der Schöpfung. Und merkt ihr, das war ja das, auch die Selbstsicherheit von diesen Leuten im Judasbrief, die sagen, hey, es passiert ja gar nichts. Und der Judas sagt, es wird das Gericht kommen. Und der Petrus sagt auch, täuscht euch nicht, die Abrechnung kommt. Und die Abrechnung kommt dann, wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht passiert das nicht mehr mit Sodom und Gomorra, dass plötzlich eine ganze Stadt und eine ganze Region untergeht, weil Menschen da Gott nicht gehorchen. Aber das Gericht kommt. Und da müssen wir ein Stück weit auch vorgewarnt und vorbereitet sein. Ganz abgesehen davon, dass sie damit auch Gläubige verunsichert haben mit diesen Sprüchen, weil man plötzlich nicht mehr gewusst hat, ja, kommt jetzt Jesus wirklich wieder? Oder ist das alles ein Märchen gewesen? Was machen die Leute, wenn sie innerhalb von einer Kirche, von einer Gemeinde sind? Diese sind es, die Trennungen verursachen. Spannend ist, dass sie eigentlich nicht eine neue Kirche machen im Normalfall, sondern sie bleiben drin und sie machen Fraktionen. Fraktionen ist ein Zusammenschluss von einer Sondergruppe innerhalb von einer Organisation. Die Ursula, die heute Gast da ist, sie hat das erlebt mit mir zusammen in einer Kirche, die eigentlich gesagt hat, wir sind offen für alle. Aber bei denen, die dann entweder Jesus nachfolgen, hat es mich gedacht, die sind immer unter dem breiten Dach gerade dort gestanden, wo es dir in den Hals hineingeregnet hat. Und dort war es nicht so, dass die Frommen sagen konnten, sondern die anderen. Die konnten sagen, was gilt und warum und wieso. Und ich habe dort nicht einmal eine Betreuung bekommen als Kleingruppenleiterin, weil ich in meiner Kleingruppe, in meinem Hauskreis, dort mal halt eben Evangelische hatte. Das war noch okay. Die Katholischen hatte man schon nicht so gern. Dann sind auch noch Freikirchen in meiner Gruppe. Und ich habe Ärger bekommen, weil ich den Katholischen und den Freikirchlern nicht gesagt haben, sie müssen evangelisch werden. Wegen dem habe ich Ärger bekommen. Das hätte mein Ziel sein sollen. Und ich sagte, nein, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass wir Jesus nachfolgen und Menschen für Jesus gewinnen. Das ist mein Ziel. Und dann hat es halt keine Betreuung mehr gegeben. Und Ursula hat das viel früher dann irgendwann gemerkt und ist dann in eine andere Kirche gegangen und hat mir dort den Weg eigentlich gebahnt, dass ich können mit Leuten zusammen sein, die auch Jesus kennen und eben nicht plötzlich allein mit einer Gruppe haben müssen unterwegs sein. Was oft auch passiert ist, dass die Leute dann mit einem Elite-Denken und mit einem Elite-Verhalten anfangen. Und dann sind plötzlich sie die. Und eben, wenn ihr Judas nochmal nachlesen, das sind ganz gefährliche Riffe. Eben nicht bloß Schandflecken, das ist viel zu harmlos, sondern sie sind Riffe, wo Menschen mit ihrem Glauben auch einen Schiffbruch erleiden. Das sind ganz gefährliche Sachen. In dem Sinn tun sie Trennungen verursachen. Und was nicht funktioniert, ist gemeinsam mit ihnen für Jesus Fürsche zu machen. Das funktioniert nicht. Mit diesen Leuten geht das nicht. Was sind sie? Und jetzt könnt ihr eure Bibelübersetzungen mal ein bisschen testen. Es heisst, sie sind Psychikos. Das sind nicht Psychos oder irgend so etwas. Psychikos, die den Geist nicht haben. Psychikos, das sind Menschen von der geschaffenen, endlichen und gefallenen Welt. Die Elberfelder Übersetzung sagt, irdisch gesinnt, aber das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig deutlich. Aber das Entscheidende ist, die den Geist nicht haben. Eben, sie tun das so, als ob, aber sie haben den Heiligen Geist nicht und kommen trotzdem in die Gemeinde. Das Verrückte ist, im Römer 8, Vers 9 heißt, die den Geist Gottes nicht haben, denn wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Punkt. Und der wird im Gericht durchgehen. Wer nicht zu Christus gehört, der wird verloren gehen. Die Leute sind beim Judas in der Gemeinde gsi, beziehungsweise dort, wo der Judas anschreibt. Und so gibt es heute auch ein Gemisch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das auch wissen. Und es soll uns nicht überraschen, weil das Wort Gottes sagt es uns voraus. Es kann auch sein, dass vielleicht irgendwann einmal Leute da gewesen sind mit der gleichen Haltung. Oder dass Leute werden kommen mit der gleichen Haltung. Und ich mache jetzt den Bogen zum Ostermarkt. Wir versuchen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und ich glaube, wenn wir das wirklich konsequent wieder machen, jeden auf seine Art, werden da Menschen wieder in den Gottesdienst kommen. Und dann werden wir sicher allerlei Sorten haben. Wir werden solche haben, die sich richtig bekehren, die von neuem geboren werden, die Jesus nachfolgen. Und wir werden solche haben, die es am Anfang so wie aussieht. Aber die Zeit wird es dann auch zeigen. Ich finde es manchmal verrückt, was innerhalb von 3, 4, 5, 6 Jahren passiert. Vor 6 Jahren hatte ich noch Leute in meinem Team, die zusammen mit mir Teenagerabend gemacht haben, die heute in keinen Gottesdienst mehr gehen. Das war einfach wie so eine Strohfeuer. Und andere, die sind nach 6 Jahren wieder zurückgekommen zu Jesus, zum Beispiel Pascal. Und der macht wieder Vollgas. Und bei ihm habe ich auch zwischendrin gedacht, oh Mann, was machst du für Kurven? Du kannst nie wissen, was 6 Jahre ist. Aber ich glaube, dass eben beim Pascal etwas echt war, darum ist er wieder da. Und bei anderen war es vielleicht eine oberflächliche Berührung. Oder eben, man hat sich etwas erhofft. Gell? Die im Judas seiner Gemeinde, die haben gemerkt, bei den Christen kannst du aber etwas überkommen. Zum Beispiel mitschlemmen, beim Essen. Hemmungslos. Leute, die bloß an sich denken und nicht an die anderen auch. Vorankündigung, ja, da ist auch eine Vorankündigung, die wir ernst nehmen sollen. Ich habe mir gesagt, ich will mich nicht mehr überraschen lassen von Leuten, die mich enttäuschen. Von Christen oder sogenannten Christen von früher, die jetzt einfach irgendwo nehmen sind. Müsst uns nicht überraschen. Aber ich glaube, umso wichtiger ist, dass wir selber auf uns und uns selber Acht geben. Und dort, wo wir merken, etwas ist in uns, das eigentlich genau so eine Schlagseite hat, wie die Leute kennen, dass wir sagen, nein, auch von jeder Schlagseite, da gebe ich meinen Abschied. Und eben nicht, ich mache das, was mein Herz mir sagt, sondern ich mache das, was ich empfinde, dass Jesus Christus das von mir möchte, dass ich es tue. Und vielleicht bleiben dann meine Wünsche auf der Strecke, ja? Bleiben da meine Wege auf der Strecke, ja? Aber eigentlich sind wir nicht gerettet, um unsere eigene Geschichte zu machen, sondern um Jesus nachzufolgen, um sein Reich zu bauen. Und ich glaube, schlussendlich bringt uns erstens ans Ziel und zweitens in eine ganz andere Zukunft, wie wenn wir unseren Weg gehen. Wenn man sich das überlegt, dann muss man sagen, nein, also alles auf die Karte von Jesus. 100% von mir.